soziologischer Beobachtungen. Zum einen wird uns hier, wenn wir diesen Text uns durchlesen, deutlich, Gottes Plan für Nineveh konnte nicht gestört werden. Wir werden gleich sehen, wie Gott das durchgezogen hatte, was er sich für die Stadt vorgenommen hatte, und er zieht es durch mit dem Propheten, den er dafür vorgesehen hatte. Diese Ankündigung der Strafe dann zweitens bringt eine Sinneswandlung mit sich bei den Bewohnern von Nineveh, wie wir auch eben schon anhand dieses Erlasses von dem König von Nineveh gesehen haben. Als drittes sehen wir dann, die Heiden schenken Gottes Wort Glauben. Und das steht sicherlich im Gegensatz zu Israel. Hier heißt es in Vers 5, und die Leute von Nineveh glaubten. Was ist es, woran sie glaubten? Die Frage müssen wir dann gleich noch beantworten. Als viertes sehen wir auch hier das Wesen wahrer Buße. Ganz genau wird uns hier aufgeschlüsselt, wie diese Buße in Nineveh aussah. Und auch da also eine Offenbarung des wahren Wesens der Buße. Und dann als fünftes, Gottes Güte führt zur Buße und zur Reue. Und das nicht nur beim Menschen, sondern auch zur Reue von Gott. Auch das ist eine interessante Thematik, die wir heute Abend anschneiden werden. Kommen wir also zum ersten dieser fünf Punkte. Und jeder dieser fünf Punkte, werden wir gleich sehen, sagt etwas aus über das Evangelium. Wir werden also fünf unterschiedliche Elemente, sicherlich nicht erschöpfend von der Thematik, was das Evangelium ist, aber fünf einzelne Elemente, die sicherlich Teil des größeren Bildes des Evangeliums sind, werden wir in diesem Text anhand dieser fünf theologischen, exegetischen Beobachtungen erkennen. Aber kommen wir zuerst einmal jetzt zu dem ungestörten Plan Gottes. Wir lesen hier in Vers 3, und das Wort des Herrn erging an Jona. Die gleichen selben Worte, wie wir schon in Kapitel 1 gelesen hatten. Ja? Und das Wort des Herrn erging an Jona. Diesmal haben wir den einen Unterschied. Wir haben keine biografische Erklärung, dass es der Sohn von Amittais war. Aber ansonsten sehen wir jetzt auch hier, dass genau geschildert wird, was ist diese Botschaft, die Gott dem Jona sagt. Und auch da, die Botschaft ist genau wieder dieselbe. In Vers 1 von Kapitel 1, Vers 2 hat man gelesen, mach dich auf, geh nach Nineveh, in die große Stadt. Und hier heißt es jetzt in Kapitel 3, Vers 2, mach dich auf, geh nach Nineveh, in die große Stadt und verkündige. Und hier finden wir jetzt, wird dieser Satz, dieser Auftrag Gottes anders geendet wie in Kapitel 1, Vers 2. In Kapitel 1, Vers 2 wurde nicht ganz genau gesagt, was ist denn die Botschaft? Und hier sagt Gott zu ihm jetzt, verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Und dann auch dann geht die Geschichte weiter. In Kapitel 1, Vers 3 hieß es, da machte sich Jona auf. Kapitel 3, Vers 3, da machte sich Jona auf. Aber diesmal ging er nicht nach Tarsis, sondern er ging nach Nineveh. Aber sehen wir hier, wie allein schon, wie diese Geschichte jetzt weitererzählt wird, genau derselbe Wortlaut noch einmal wiederholt wird. Gott setzt genau da an, wo Jona von dem Weg abgekommen ist. Was für ein Gott, der genau diese Zielstrebigkeit hat, der sagt, egal was mein Prophet sagt, egal was mein Prophet macht, ich werde meinen Propheten senden zu der Stadt nach Nineveh. Er wird diese Botschaft verkündigen, die ich ihm auftrage. Und es wird nicht nur irgendein Prophet sein, sondern es wird mein Prophet Jona sein. Was für eine Zielstrebigkeit. Welch eine Hartnäckigkeit Gottes hier. Nun, sicherlich an dieser Stelle wäre es vielleicht interessant, dieses Ereignis in dem Leben von Jona zu vergleichen mit einem Propheten, von dem wir im 1. Könige 13 lesen. Wollen wir nicht unbedingt aufschlagen, aber wir erinnern uns, dort ist dieser Prophet, sein Name wird nicht genannt, der eine Botschaft gegen den König hat, und ein älterer Prophet kommt zu ihm Und obwohl Gott ihm klar gesagt hatte, dass er nirgendwo einkehren soll, kommt dieser Prophet zu ihm und sagt, komm, hör zu, ich habe auch ein Wort des Herrn. Und er hat gesagt, du sollst zu mir kommen. Und nachher, alles, was noch übrig ist, ist, glaube ich, nachdem die Löwen ihn gefressen haben, sind noch seine Knochen. Ja, und sicherlich, dasselbe hätte hier bei Jona geschehen können. Er kommt ab von dem klaren Auftrag Gottes. Aber nein, Gott war ihm gnädig. Gott hat ihm eine zweite Chance gegeben, was nicht bedeutet, dass Gott einem jeden von uns eine zweite Chance gibt. Aber darum soll es auch in diesem Abend nicht unbedingt gehen. Was wir hier sehen ist, Gott zielstrebig hat er gesagt, ich werde diese Botschaft durch Jona zu Nineveh bringen. Und auch hier sehen wir wieder gespiegelt, was Gott für Israel vorhatte. Ja, wir sehen in Hosea Kapitel 2, Vers 18 und 19, da lesen wir auch von dieser Zielstrebigkeit. Es war genau diese Zielstrebigkeit, mit der Gott Nineveh erreichen wollte, mit der er auch sich an sein Volk Israel gewandt hat. In Hosea Kapitel 2, Vers 18 lesen wir zum Beispiel, an jenen Tagen wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich, mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Mund entfernen, dass an ihre Namen nicht mehr gedacht werden soll. Und was hat Gott nicht alles unversucht gelassen, um genau das zu erreichen? Aber hier mit einer solchen Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit hat Gott beabsichtigt, das umzusetzen, was er sich vorgenommen hat für Israel. Sodass wir hier in Micha Kapitel 7, Vers 18 lesen. Micha Kapitel 7, Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Was für ein Volk? Was hat dieses Volk ihm schon alles angetan? Und doch ist er ein gnädiger Gott, der ihnen ihre Übertretungen erlassen wird, der seine Lust daran hat, ihnen gnädig zu sein. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob treu erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeiten her geschworen hast. Das ist der Gott, der Nineveh diese Botschaft der Errettung zuerst der Strafe und dann Errettung brachte. Und das ist derselbe Gott, der auch uns in dem Evangelium begegnet. Und da wollen wir heute Abend unsere erste theozentrische Schlussfolgerung über das Evangelium machen. Theozentrisch ist eine gottzentrierte. Wie sieht Gott das Evangelium? Es ist, Gott geht uns zielstrebig in seiner Gnade nach. Wir sind uns dessen oft nicht bewusst, aber das ist eigentlich die Basis, von der aus wir das Evangelium betrachten sollen. Im Römer Kapitel 5 wird uns das deutlich. Diese Zielstrebigkeit, mit der Gott einem jeden von uns in seiner Gnade nachgegangen ist. Er hat uns zu seinem Heil bestimmt und hat nichts unterlassen, um dieses Heil zu ermöglichen. Da heißt es in Römer Kapitel 5, Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Und dann Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Und das ist diese erste erstaunliche Tatsache über das Evangelium. Als wir noch Feinde Gottes waren, als wir noch kraftlos waren, hoffnungslos waren in unserer Schuld, in unserem Getrenntsein von Gott, ist Gott uns nachgegangen. Ja, das ist das Fundament des Evangeliums. Gott geht uns zielstrebig in seiner Gnade nach. Und auch das müssen wir beim Evangelisieren bedenken. Es ist nicht, dass wir eine Welt erreichen, sondern es ist Gott, der zielstrebig durch uns eine Welt erreicht. Ein großer Unterschied. Machen Sie sich darüber einmal Gedanken. Gott ist uns zielstrebig nachgegangen in dem Evangelium. Aber kommen wir zu einem zweiten interessanten exegetischen Beobachtung. Jona kommt jetzt, nachdem er diesen Auftrag ein zweites Mal erhält und sich eigentlich die Geschichte genau oder der Auftrag genauso wiederholt, wie er ihn auch schon zuvor bekommen hat. Und jetzt heißt es: Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört werden. Noch 40 Tage und Ninive wird überworfen werden. Ist vielleicht eine bessere Übersetzung dieses Wortes. 40 Tage ist eine Zahl von Tagen, die sich mittlerweile schon eingebürgert hat. Da waren die 40 Tage Flut, da waren die 40 Tage, die Mose auf Sinai verbracht hatte. Da waren 40 Tage, die Elia zum Berg Horeb gegangen ist. Immer wieder wiederholt sich diese Zahl, 40, und so wiederholt sie sich auch hier. Dieses Wort, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Dieses Wort zerstört ist ein Wort, was auch oftmals erscheint in der Erzählung und Wiedererzählung von der Geschichte von Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra wurden zerstört. Es gibt sogar zwei Nomen abgeleitet von diesem Verb, die fast nur ausschließlich für Sodom und Gomorra gebraucht werden. Wir denken also hier, wenn wir daran denken, Ninive wird zerstört nach 40 Tagen, dann denken wir eigentlich hier genauso wie auch Sodom und Gomorra im Gericht zerstört worden. Aber wir finden da noch ein weiteres, sehr interessante Erwähnung oder Gebrauch dieses Wortes. Und zwar in Esther Kapitel 9, Vers 22. In Esther Kapitel 9, Vers 22, wo Esther die Einsetzung des Purimfests beschreibt. Und genau dort wird auch dieses Wort überworfen gebraucht, wobei hier wird es jetzt positiv übersetzt. Da heißt es jetzt in Kapitel 9, Vers 22, als die Tage, an denen die Juden vor ihren Feinden zur Ruhe gekommen waren, und als der Monat, in welchem ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in einen Festtag verwandelt worden waren, dass sie diese feiern wollten als Tage des Gastmahls und der Freude, an denen sie einander Geschenke machen und die Armen beschenken sollten. Also hier, nicht die Worte Esthers, aber es ist die Einsetzung des Purimfests. Und da erscheint dieses Wort, und das ist hochinteressant. Wie wird es hier beschrieben? Es wird gesagt, in welchem ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in einen Festtag verwandelt werden. Ja, ihr Kummer wird auf den Kopf gestellt sozusagen. Ihre Trauer wird überworfen. Und wie sieht das dann aus? Es wird verwandelt in etwas Positives. So dass, wenn also hier dieses Wort gesagt wird, ist es auf jeden Fall zweideutig. Wenn Jona hier sagt, nach 40 Tage und dann wird Ninive zerstört und überworfen, könnte auch fast hier das unterschwellig sagen, wird Ninive auf den Kopf gestellt. Wird es eine Verwandlung in Ninive geben? Wo auch schon fast hier mit diesem Ausspruch der Strafe Gottes über der Stadt ein kleiner Hoffnungsschimmer mitklingt. Gott wird diese Stadt überwerfen, auf den Kopf stellen. Sie werden zu einer Umkehr kommen. Ob es nun also hier eine Strafpredigt war oder gar das in Aussicht stellen der Erweckung, der Erneuerung der Stadt, auch das wissen wir nicht. Aber eines wissen wir, die Bürger von der Stadt haben auf jeden Fall diese Botschaft gehört. Wir sehen dann genauso wie auch damals der Kapitän von dem Boot in Kapitel 1. So weiß auch der König jetzt, dieser Gott, der dieses Unheil bisher über uns gebracht hat, dieser Gott, der dieses Unheil verheißen hat, dass in 40 Tagen unsere Stadt auf den Kopf gestellt wird, zerstört wird, überworfen wird. Dieser Gott in Vers 9, über den wissen wir nicht ganz genau, aber der König sagt, wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden. Auch hier wieder, also dieser Ausspruch, Gott ist frei in seinem Handeln. Es liegt total an Gott, wie er mit dieser Stadt umgehen wird. Gott hat absolutes Recht, diese Stadt zu zerstören aufgrund unserer Boshaftigkeit. Aber wenn wir diese Freiheit bei Gott erkennen, dann lässt das auch noch eine Chance offen, dass er uns gnädig ist. Also genau hier sind wir genau mit dem König und seiner Aussage wieder bei dem, was wir auch vorhin bei dem Kapitän gesehen haben. Wo wir uns absolut diese Souveränität Gottes ausliefern. Eine Souveränität, wie wir immer wieder in dem Wort Gottes sehen, die regiert und bestimmt wird von seiner Güte und von seiner Gnade. Gott ist frei in seinem Handeln. Er ist frei dieser Stadt. Er hat die Freiheit, dieser Stadt zu vergeben. Und somit hat also jetzt hier dieser Ausspruch, dieser Strafe noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Genau das hat gefruchtet. Sei es nun eine Ausspruch der Strafe, sei es ein Ausspruch der Verheißung, hier könnte eine Erweckung stattfinden, es hat gefruchtet. Es hat zu einer Umkehr geführt. Und auch hier führen wir das wieder Israel als ein Spiegel vor Augen. Wie traurig, dass egal was Gott Israel getan hatte bis zu diesem Punkt, egal was er für Unheil auf sein Land Israel gebracht hat, egal was er ihnen an Prophezeiungen ausgesprochen hat, was für ein Unheil noch weiter über die Stadt kommen wird, sie sind nicht umgekehrt. Ja. Wir haben im 5. Mose in Kapitel 27 und 28 eine ganze Liste von Segen, aber dann auch Flüchen, die Gott auf sein Volk bringen würde, wenn sie abkommen von seinen Geboten. Und eigentlich waren diese Flüche gedacht, damit sie zur Besinnung kommen. Es war eine Strafe Gottes, damit sie wieder umkehren. Aber Israel hat keine Frucht gezeigt, dass wirklich diese Flüche bei ihnen angeschlagen haben und sie zur Besinnung gebracht haben. Ganz im Gegenteil. Der Prophet Jesaja fängt sein Buch an. Wir lesen in Jesaja Kapitel 1 diese unglaublichen Verse, wo Gott zu seinem Volk sagt, Kapitel 1, Vers 4. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk. Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, der ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. All diese Flüche sind über das Volk gekommen. Und sie wollen sich nicht abwenden. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Und so geht die Schilderung weiter. Hier bei Ninive, wo sie schon einiges an Unheil und Unglück erleben mussten, sie sind zur Besinnung gekommen. Aber egal, was Israel geschehen ist, egal wie Gott sie mit Flüchen, ihnen Flüche aufgelegt hat, sie sind nicht zur Besinnung gekommen. Sie haben nicht wirklich ihren Zustand der Verlorenheit, der Hoffnungslosigkeit gesehen, wie die Bewohner von Ninive. Und das bringt uns zu einem zweiten Punkt, den wir über das Evangelium aussagen können. Fundamental für ein rechtes Verständnis des Evangeliums ist unsere absolute Verlorenheit unter dem Zorn Gottes. Und da wollen wir noch einmal zum Epheser Kapitel 2 zurückkehren. Noch einmal diese ersten 5 Verse aus dem Epheser Kapitel 2 lesen. Und auch ihr, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Liebe Geschwister, wir brauchen keinen Freund, der Jesus heißt. Wir brauchen niemanden, der unser Leben verbessert. Nein, wir müssen wie die Bewohner von Nineveh unsere Not, unsere Hoffnungslosigkeit, unser Ausgeliefertsein dem Zorn Gottes gegenüber erkennen. Ihr wart tot durch die Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Laufe dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das ist die Schilderung. Das ist das, was wir verkündigen müssen, den Menschen. Das ist ihre Not. Das ist das, wo das Evangelium ansetzen muss. Das ist eine Botschaft, die wir nicht abschwächen dürfen und verwässern lassen dürfen. Denn dann ist es kein Evangelium mehr. Wenn wir nur Menschen anbieten, das macht dich zu einem besseren Menschen. Das hilft dir besser, mit deinen Problemen umzugehen. Nein, fundamental für das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums ist, dass wir verkündigen, wie verloren der Mensch ist. Denn nur wenn der Mensch verloren ist und seine Verlorensein erkennt, meine ich, nur dann kann er in rechter Weise dieses Evangelium annehmen und zu dem Schluss kommen. Gott kann seine Sinne noch wenden. Gott kann noch reuen, dass er mich nicht strafen wird, wie wir gleich sehen werden. Gott kann diesen Zorn in seinem Wunder, in seiner Gnade, der er sich verschrieben hat, noch abwenden. So kommen wir also hier zu dem zweiten Element des Evangeliums, dem Verlorensein unter dem Zorn Gottes. Aber machen wir hier noch eine dritte exegetische und theologische Beobachtung. Es ist der Glaube an Gott und sein Wort. Das heißt hier, und die Bewohner von Nineveh glaubten an Gott in Kapitel 3, Vers 5. Es ist interessant zu vergleichen mit dem Volk Israel oder Volk Juda, als Jeremia zu ihnen kam und ihnen eine ganz ähnliche Botschaft in Jeremia Kapitel 26 predigte. Was machten sie mit ihm? Sie warfen ihn in eine Zisterne, ja, oder in ein Gefängnis. Er wurde inhaftiert für genau diese Botschaft, die auch hier der Jona den Bewohnern von Nineveh bringt. Aber wie reagieren die Bewohner von Nineveh? Statt ihn zu inhaftieren, ihn umzubringen, glauben sie an Gott. Das Wort für Glaube hier ist Amen. Das Wort, mit dem wir unsere Gebete abschließen. Amen im Alten Testament, was übersetzt wird als zu erkennen, dass Gott zuverlässig und vertrauenswürdig ist in seinem Wort. Es war der Glaube an Gott, der sich hier offenbart hatte. Zu sagen, Gott, du sagst, es kann eine Erneuerung in dieser Stadt geben, dann wird es auch in dieser Stadt eine Erneuerung geben. Gott, du sagst, diese Stadt wird zerstört. Du sagst uns, nur Buße ist der einzige Weg davon, das abzuwenden. Dann glauben wir an dieses Wort. Wir glauben an dich. Das war eine zentrale Botschaft der Propheten. Im Jesaja Kapitel 7, Vers 9 finden wir eigentlich die Aussage, die Schlüsselaussage für das ganze Prophetentum. Was war die Botschaft der Propheten? Da lesen wir in Jesaja Kapitel 7, Vers 9, wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Und das Wort Amen erscheint hier in diesem Vers zweimal. Wenn ihr nicht Gott als zuverlässig, als stabil, als vertrauenswürdig achtet, so werdet auch ihr keine zuverlässige Zukunft haben, keine verlässliche Zukunft haben, keine stabile und fundierte Zukunft haben. Wenn ihr Gott nicht als fundiert seht und fundiert eure Hoffnung auf ihn setzt, so wird auch euer Leben nicht fundiert sein. Das ist eigentlich das, was die Propheten dem Volk Israel zu sagen versuchten. Ja? In Habakuk Kapitel 2, Vers 4, ein weiterer sehr wichtiger Text zum Thema Glauben. Auch hier, wir sehen ein drittes Element des Evangeliums. Es ist der Glaube an Gott. Es ist der Glaube an seine Verheißungen. Ich werde nur dann bestehen können, ich werde nur dann in meinem Leben ein Fundament haben, wenn ich Gott als vertrauenswürdig sehe. Und liebe Geschwister, es ist heute Morgen vielleicht schon ein bisschen angeklungen, auch in einigen Fragen, persönlichen Fragen vielleicht war das. Worauf vertrauen Sie, wenn Sie heute Abend sagen, ich bin ein Christ? Ist es, dass Sie sagen, ja, ich kann zurückdenken, als ich 7 Jahre alt war, habe ich zu Jesus gebetet und habe gesagt, ich will ihm mein Herz aufnehmen. Und deshalb weiß ich, dass ich in den Himmel komme. Oder sagen Sie, ja, ich weiß, ich bin getauft worden und das besiegelt und darauf schaue ich zurück und deshalb kann ich sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes. Das ist eine ernsthafte Frage. Was ist das Objekt unseres Glaubens? Ist es irgendetwas, was wir getan haben? Irgendein Gebet, was wir gebetet haben? Dieser Text zeigt uns auf, nein, Gott muss das Objekt unseres Glaubens sein. Wenn ich heute sage, ich bin ein Christ, dann ist meine Erklärung nicht, dass ich als 8-jähriger Bub ein Gebet gebetet habe, sondern es ist, ich bin ein Christ, weil ich meinen Glauben auf Gott setze. Weil ich meinen Glauben darauf setze, dass es einen Gott gibt, der mich geschaffen hat, einen Gott gibt, der mir zielstrebig nachgegangen ist in seiner Gnade. Ich bin ein Christ, weil ich sage, ich glaube an einen Gott, der alles, was notwendig war, damit er mir meine Sünden vergeben hat, getan hat. Nämlich er hat seinen Sohn für mich hingegeben. Ich glaube an diesen Gott, dass ich ihm absolut ausgeliefert bin. Und dass wenn dieser Gott wollte, mich ewiglich in die Hölle schicken könnte und das volle Recht darauf hat, in meiner Verdorbenheit, in meinem geistlichen Tod, in meiner Rebellion gegen Gott. Ich glaube, dass ich absolut keine Chance habe, diesen Gott umzustimmen. Aber in dieser Hoffnungslosigkeit, in dieser Desillusion ist mir bewusst, dieser Gott hat uns sein Wort gegeben. Und dieser Gott ist mir gnädig. Und er hat gesagt, ich gebe meinen Sohn für deine Schuld. Es ist nicht ein Glaube an irgendein Gebet, an irgendetwas, was ich gemacht habe, sondern der Objekt meines Glaubens ist Gott. Und der Gott, der gesprochen hat und der sich gebunden hat in seiner Gnade und seiner Güte und gesagt hat, diesem Wort, dieser Verheißung werde ich treu bleiben, egal was. Das ist das Evangelium, das ist der Glaube, den das Evangelium von uns fordert. Glaube an Gott, ein sehr wichtiges Element, wenn wir wiederentdecken, was eigentlich das Evangelium ist. Und gerade in diesem Punkt der modernen Evangelisation ist vieles verwischt und durch den Fleischwolf gedreht worden in Bezug auf die wahre Definition des Evangeliums. Aber kommen wir zu einem vierten Punkt, das Wesen der wahren Buße. Und hier haben wir eine sehr interessante Beobachtung. Denn dieser Glaube zeigte sich jetzt in Buße und Umkehr. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gelesen, wie der Prophet, ja, wie der König von Nineveh klare Befehle, einen klaren Erlass gab. Da ist die Rede hier. Und die Leute von Nineveh in Vers 5 glaubten an Gott und sie riefen ein Fasten aus. Sie legten Sacktuch an. Dann setzten sie sich in Staub, in Asche. Der König selbst, er legt seinen Mantel ab, ja, seine königlichen Gewänder. Er hüllt sich in Sacktuch und setzt sich in die Asche. Er fordert all die Tiere auf, mit zu fasten. Er fordert auf, in Vers 8, Sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Dann weiter in Vers 8 trägt er auf, jeder von, soll sich von seinen bösen Wegen und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt, abwenden. Umkehr von den Wegen, den bösen Wegen und Umkehr von Gewalt, all dieser Brutalität der Assyrer. Aber das ist dann interessant. Was ist letztendlich, was Gott gesehen hat? All das hat das Volk gemacht und ziemlich konsequent gemacht, bis hin zu den Tieren, den Ziegen, den Schafen, die nichts zu trinken bekommen haben, die nicht grasen durften. Aber was hat Gott nachher gesehen? War es, dass er gesehen hat, oh, schau dir an, wie die hier nicht trinken und nicht essen. Schau dir an, wie sie hier in Asche sitzen. Oder nicht einmal, schau dir an, wie sie mich anflehen, wie sie mir Opfer bringen. Was hat Gott am Ende umgestimmt? Vers 10. Und Gott sah ihre Taten. Gott sah, dass sie sich abgewandt haben von ihren Wegen. Dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen. Und was sagt das aus? Was ist es? Wozu rufen wir auf bei der Evangelisation? Wir rufen auf zur Buße und das wird häufig, oftmals, heutzutage total im Nebensatz genannt. Ach ja, nicht nur musst du an Jesus glauben, du musst auch noch ein bisschen Buße tun. Aber sehen wir mal hier, was war es, was Gott gesehen hat? Was war es? Und wir kommen dazu sprechen, was ihn gereut hat, dass er jemals dieses Übel vorhatte, Ninive anzutun. Es war, dass er klare Umkehr von ihren Wegen gesehen hat. Und das ist es, wozu wir die Menschen aufrufen, dass er umkehrt von seinen gottlosen Wegen, dass er umkehrt von seiner Rebellion gegen Gott, dass er umkehrt von seinen menschlichen Wegen, die gottlos sind. Das ist das, wozu wir aufrufen, Umkehr von den eigenen Wegen. Wir sehen es hier in Deuteronomium Kapitel 30, 5. Mose Kapitel 30, wo Gott, nachdem er all diese Flüche in Aussicht gestellt hat für das Volk Israel und sagt, wenn ihr eines Tages all diese Flüche auf euch kommen, wenn ihr all diese Strafe Gottes durchmacht, dann gibt es eine Bedingung dafür, dass ihr jemals wieder in das Land, das verheißene Land zurückkehrt. Wenn sogar dieser letzte Fluch über euch kommt, nämlich dass ihr wieder ausgespielt werdet aus dem Land, dass ihr wieder in das Exil geht, wie ihr auch einst in Ägypten wart, dann gibt es nur eine Sache, die notwendig ist. Davon lesen wir hier in 5. Mose Kapitel 30, Verse 1 bis 5. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte, diese Flüche über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hast. Und wenn du umkehrst, ja, das ist genau das Wort, was wir jetzt auch hier gelesen haben im Buch Jona. Das Volk, die Bewohner von Ninive, schuf. Sie kehrten um. Das hebräische Wort schuf. Sie kehrten um. Und wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick umwenden, schuf. Gott wird Buße tun sozusagen über die Wege und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, schuf. Der Mensch schuf, er dreht sich um von seinen Wegen. Gott wendet die Strafe über ihm und er wendet es um und bringt sie zurück in ihr verheißenes Land. Der Prophet Jeremia, wie oft hat er genau dazu aufgerufen, zur Umkehr? Und genau das ist die Botschaft, die wir verkündigen im Evangelium. Diese Umkehr von unseren eigenen Wegen. Und wir haben vorhin schon Epheser Kapitel 5 gelesen. Wir müssen es nicht noch einmal lesen. Wie dort wirklich wir den Kampf ansagen, allem, was nicht der Heiligkeit, nicht dem Wesen Gottes entspricht. Dazu werden wir aufgerufen. Das ist das Evangelium. Umkehr von unseren eigenen Wegen. Kein Ersatz dafür. Kein Fasten, kein Sitzen in Staub und Asche, kein zu Gott sagen, es tut mir leid. Nein, was Gott sehen will, ist, dass wir umkehren von unseren Wegen. Und das ist das, was wir verkündigen müssen. Gottes Güte führt zu Buße und Reue. Und da denken wir zuerst, gut, Gottes Güte führt bei den Menschen zur Buße und zur Reue. Aber jetzt lesen wir hier in Jona etwas, was wir leicht überlesen und gar nicht registrieren, was wir hier eigentlich lesen. Aber was lesen wir hier in Vers 9? Der König sagt, wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden und es sich gereuen lassen, um ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Gott könnte es sich gereuen lassen. Gott könnte Reue zeigen. Nicht nur wir zeigen Buße, sondern auch Gott zeigt Reue. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Werken. Er hat diese Schuf, diese Umkehr gesehen und ihn reute das Übel. Gott geht in sich und sagt sich, ist traurig darüber, wie kann ich ihnen dieses Übel zustoßen lassen? Verstehen wir das? Ja? Wie kann es sein, dass Gott Reue tut, dass Gott traurig darüber ist, dass er uns solch ein Unheil antun will? Wir wollen das mal weiter beobachten. Auch diese Verheißung galt Israel. Im 2. Mose, Kapitel 32, die Geschichte des goldenen Kalbes. Und da lesen wir in 32, Vers 12, wo Mose mit Gott debattiert. Und er sagt, warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, dass du über dein Volk bringen willst. Genau das ist es, wozu Mose hier Gott auffordert. Der Prophet Joel spricht diese Reue Gottes an. Er stellt sie in Aussicht für das Volk Israel. Joel Kapitel 2, Vers 14. Wer weiß, ob der Herr sich wieder abkehrt und es ihnen nicht reut und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird, Speiseopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Wird er es sich nicht reuen lassen? Und lesen wir dann auch Vers 14 und 15. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut und er, Vers 12 und 13, Entschuldigung. Also ich lese mal Vers 12, 13, 14. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen. Mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihm. Das ist das, was hier der Prophet Joel in Aussicht stellt für das Volk Israel. Er ist gnädig und er ist barmherzig. Er ist langmütig und er ist von großer Gnade. Und er lässt sich sein Übel reuen. Er sieht, das ist es, was ich meinem Volk zukommen lassen wollte und bereut das. Wie ist das möglich? Und ich überspringe jetzt hier einiges. Das Wort schuf, das, wozu Gott uns aufruft, deutet eine Wandlung in Einstellung und Richtung. Ja, es ist eigentlich eine 180 Grad Sendung. Aber dieses Wort, es reute ihn, was normalerweise nur bei Gott gebraucht wird, deutet ein inneres Leid an, das getröstet werden muss. Und da habe ich jetzt hier einen sehr interessanten Gedanken von einem Kommentator zum Buch Jona, der schreibt, der gerechte und vollkommen heilige Gott verurteilt, und er kann nicht anders, er verurteilt die Sünde Ninives. Aber wenn der Mensch Buße tut, wenn der Mensch sich wandelt, dann leidet Gott. Und das ist das, was eigentlich dieses Nachram, dieses Reuetun ausdrückt. Gott leidet, dass er ihn verurteilt hat. Aber das nimmt ja immer noch nicht das Böse weg, was bestraft werden muss von einem gerechten Gott. Er nimmt das Böse dann auf sich selbst, dass der Lohn der Sünde des Menschen war. Das ist es letztendlich, was es heißt, und Gott reute sich seines Übels. Als gerechter Gott muss die Strafe bezahlt werden. Was ist dann die Antwort? Die Antwort ist, dass er selbst diese Strafe auf sich nimmt. Das hat er in Jesus Christus getan. Wir lesen es in 2. Korinther Kapitel 5, 19 bis 21. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gott hat in Jesus Christus die Welt in sich versöhnt, indem er die ganze Schuld auf Jesus Christus, auf sich selbst letztendlich genommen hat. Was für einen Preis hat Gott bezahlt? Er sieht unsere Buße. Er überlegt es sich anders, uns nicht aufzusuchen, heimzusuchen mit in seinem Zorn. Aber das ändert nichts daran, dass immer noch die Strafe ausgeübt worden werden muss. Und in seiner Reue nimmt er dann diese Schuld auf sich selbst. So wie wir jetzt hier in Vers 21 von 2. Korinther 5 lesen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was für einen großen Preis Gott bezahlt hat, um es möglich zu machen, dass er reut. Und es gibt hier absolut kein Anrecht, dass wir darauf haben, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Wir haben absolut kein Anrecht darauf, dass Gott das bereut, was er uns angedroht hat. Es ist einzig und allein aus Gnade, dass Gott diesen Schritt tun sollte, dass er diese Schuld auf sich nehmen sollte. Da lesen wir in Römer 5, Vers 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist wie ein Raum der Gnade, in den wir Einzug halten. Die Tür geht auf, wir treten ein und wir sagen, jetzt befinde ich mich nicht länger unter dem Zorn Gottes, sondern ich trete ein in das, was Gott für mich bereitet hat, als er selbst meine Schuld, meine Strafe auf sich genommen hat. Und ich habe jetzt diesen Zugang zu dem Stand in der Gnade Gottes, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zur Gnade, in der wir stehen. Das ist das einzige Fundament, was wir haben. Gott hat das Übel, was er uns verheißen hat, gereut. Und er hat selbst diese Schuld auf sich genommen, obwohl er jegliches Recht darauf hat, dass wir für alle Ewigkeit für unsere Sünde bestraft werden. Fassen wir diese 5 Punkte zusammen. Das erste Element des Evangeliums: Gott geht uns zielstrebig in seiner Gnade nach. Wir verkündigen kein Evangelium, wo wir sagen, ja, mach dich auf den Weg zu Gott und such ihn, sondern uns ist bewusst, Gott hat sich vorgenommen, genauso wie er sich vorgenommen hat, Ninive durch die Botschaft des Propheten Jonas zu erreichen, hat er sich vorgenommen, die Menschen, die immer das Evangelium bringen, zu erreichen. Zielstrebig geht er den Menschen in seiner Gnade nach, obwohl der Mensch noch ein Feind Gottes ist, obwohl er noch kraftlos ist und gar nicht in der Lage ist, überhaupt dieses Evangelium zu verstehen und zu erkennen, die Notwendigkeit. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, den wir verkündigen. Was für ein Gott, der nicht davon ablässt, uns in seiner Gnade nachzugehen. Als zweites lehrt uns dieses Ereignis in Ninive, dass das Evangelium dort ansetzt, nämlich mit dieser Botschaft des absoluten Verlorenseins, der Verdorbenheit des Menschen, der Hoffnungslosigkeit des Menschen. Und es war diese Botschaft, wo die Bewohner von Ninive sich absolut Gott und seiner Souveränität ausgesetzt haben. Ihr Schicksal ganz in seine Hände gelegt haben und nicht mehr an ihren eigenen Wegen, an ihrem eigenen Guten festgeklammert haben. Nein, sie haben geglaubt an Gott. So auch wie wir nicht an irgendetwas, was wir tun und lassen, glauben, sondern so wie auch wir einzig und allein glauben und festhalten, unsere Stabilität für unser Leben daraus schöpfen, wer Gott ist und was er gesagt hat. Daraus schöpfen, dass er uns seine Gnade zugesagt hat, von der wir uns einzig und allein abhängig machen. Was sich dann zeigen wird, nicht in irgendwelchen äußeren Taten, in irgendeinem äußeren Verhalten, nein, es wird sich zeigen in einer wahren Umkehr. Der Umkehr von unseren eigenen Wegen. Ohne diese Buße und diese Umkehr ist es unmöglich, dass wir das Heil, was Gott uns in seinem Wort verheißen hat, erlangen. Auch wenn das radikal klingt. Und dass wir dann letztendlich Punkt Nummer 5 erkennen, dieser Zugang zum Stand in der Gnade Gottes. Das Einzige, worauf wir pochen können, ist, dass Gott selbst den Preis bezahlt hat. Dass Gott einzig und allein selbst entschieden hat, sich sozusagen umzustimmen, indem er das, was die Gerechtigkeit gefordert hat, selbst gezahlt hat, als er für uns ans Kreuz gegangen ist. Mark Dever schreibt dann weiter in diesem Kapitel darüber, was die Menschen aus dem Evangelium gemacht haben. Und er sagt klar und deutlich, die gute Nachricht, das Evangelium, lautet nicht einfach, ich bin okay. Und das ist alles, was eigentlich in der Evangelisation mir vermittelt werden muss, ich bin okay. Als zweiten Punkt sagte, die gute Nachricht lautet auch nicht einfach, Gott ist Liebe. Und ich glaube, wir haben heute Abend gesehen, sicherlich Gott ist Liebe, aber es war einen teuren Preis, den er bezahlen musste. Gott selbst musste mit sich ringen in diesem Angebot des Evangeliums. Aber er hat sich durchgerungen und er hat sich das Böse, das Übel, was wir verdienen, reuen lassen, indem er selbst den Preis bezahlt hat. Die gute Nachricht lautet nicht einfach, Jesus möchte unser Freund sein. Ich glaube, wir sehen hier diese absolute Verdorbenheit. Wir brauchen einen Gott, der uns ganz neu schafft, der uns neue Geburt schenkt, der uns neues Leben schenkt, der uns reinigt von dem Verdorbenen, der uns neue Hoffnung schenkt. Die gute Nachricht viertens lautet nicht, wir sollen rechtschaffen leben. Wir sollen uns an Riemen reißen. Nein, es ist das angesichts diesem Stand der Gnade, diesen Raum der Gnade, den ich betrete, wo ich jetzt feststehe und meine einzige Hoffnung nur auf die Gnade Gottes setze, ist, dass ich von dieser Gnade so berührt werde, dass ich mich umkehre von allen meinen Wegen und jetzt in dieser Verbundenheit zu Jesus Christus lebe. Dass ich aus dieser Gnade heraus lebe. Liebe Geschwister, das ist das Evangelium. Aber leider, glaube ich, wird in so manchen Kreisen, manchen Strömungen des der evangelikalen Bewegung genau dieses Wort, dieses Evangelium, um es vielleicht in der Hoffnung, es an Mann zu bringen, wird es durch einen Fleischwolf gedreht. Und ich glaube, wir haben heute Abend so einiges gesehen, wo wir uns irgendwo in unserer Evangelisation auf eine Fährte gesetzt haben, wo es nur sich alles um die Menschen dreht, wo Gott total ausgeklammert wird und damit auch verniedlicht wird, vergeringert wird, weggenommen wird von dem, was Jesus Christus eigentlich für uns dort am Kreuz verbracht hat. Möge also diese Botschaft der Umkehr in Ninive uns eine Lehre sein, was das wahre Evangelium ist. Eine Auseinandersetzung mit dem Evangelium. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, auch wenn das jetzt heute Abend kein neutestamentlicher Text war und wir vielleicht gar nicht erwarten würden, im Alten Testament diese Elemente des Evangeliums zu entdecken, auch wenn es jetzt vielleicht heute Abend so 5 einzelne Fetzen waren, die du uns ans Herz legst über das Evangelium und das vielleicht noch nicht das ganze Bild ist dessen, was du in deiner großen Liebe, in deiner großen Gnade für uns getan hast. So Herr, danken wir dir für das, was wir heute Abend sehen durften und bitten dich, dass diese Elemente uns selbst bestärken, an jeden einzelnen von uns, das zu ergreifen, was du für uns bereitet hast in Jesus Christus. Herr, vergib uns. Verzeih uns, wenn wir das Evangelium auf unsere eigene Ebene versuchen herunterzuziehen und uns selbst eigentlich zum Mittelpunkt dieser wunderbaren Botschaft machen. Verzeih uns, wenn wir nicht ganz begreifen, was du eigentlich für uns getan hast und wir es schon fast auf die leichte Schulter nehmen. Verzeih uns, wo wir nicht dein Wort in rechter Weise, dieses Evangelium in rechter Weise verkündigt haben, davon weggenommen haben. Und Herr, öffne uns neue Wege, dieses Evangelium richtig zu verstehen, dass wir wirklich staunen. Herr, du hast Reue gezeigt über diesen Weg, auf den du uns senden willst. Herr, du zeigst Reue darüber, dass du uns in die Hölle tun wolltest. Wer sind wir, dass du jemals das, was dir zu Recht zusteht, das zu entscheiden? Wer sind wir, dass du jemals deine Meinung ändern solltest? Aber in Jesus Christus hast du deine Meinung geändert. Wir danken dir für diese Gnade und ich bitte dich, dass diese Gnade uns, wie wir heute Morgen gesehen haben, nicht dort stehen lässt, wo sie uns gefunden hat, sondern dass sie uns anregt zur Buße, zur Umkehr, dass wir wirklich unser Leben prüfen und uns umkehren von unseren eigenen Wegen und in diesem neuen Leben, was du in Jesus Christus bereitet hast, für uns wandeln. Herr, lass von unseren Gemeinden das wahre Evangelium in diesem 21. Jahrhundert verkündigt werden. Nicht verwässert, nicht vermenschlicht. O Herr, mache uns, unsere Familien, unsere Gemeinden zu Leuchttürmen für diese wunderbare Botschaft der Vergebung und der Gnade in Jesus Christus, auf das ihm all die Ehre gebracht wird durch unsere Bemühungen. Herr, darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.